Click and Rush, Episode Nummer 27. Ich bin at Uli Hebel.
Ich bin at Joachim Hebel.
Und in allererster Linie bin ich richtig müde. Sorry dafür, dass wir zu spät kommen. Wir nehmen noch am Dienstag auf, aber das wird in den Mittwoch hineingehen. Im Grund ist einfach der Terminplan, der macht es im Moment nicht möglich, dass wir uns zusammenfinden. Eigentlich ist es eh unmöglich, dass wir uns zusammengefunden haben. Haben wir aber getan. Das machen wir selbstverständlich nur für die Hörerinnen und Hörer, um einfach mal eine Schleimspur auch dazulassen.
Absolut. Erst Tonspur, dann Schleimspur.
So, lass uns direkt reingehen in das, was der Spieltag gebracht hat oder nicht. Und lass uns vielleicht erstmal bei den Boulevard-Themen anfangen. Oder nee, machen wir, dann haben wir das hinter uns, glaube ich. Das ist noch schöner. Uns allen ist, glaube ich, klar, dass das in England eine ganz besondere Nachricht war, dass Prinz Philipp verstorben ist im Alter von 99 Jahren. Und ihm wurde natürlich zu Ehren... Den ganzen Spieltag lang wurden da Schweigeminuten oder Tributminuten abgehalten, also auch mehr als eine. Und das wird auch noch am nächsten Spieltag so sein. Während der Beerdigung wird nicht gespielt.
Also ein Spiel, Chelsea, glaube ich, gegen City, glaube ich, wurde zumindest nicht abgesagt, was ich heute gelesen habe. Aber genau, ja, ich glaube, ehrlich hat es so auch noch nicht erlebt, weil eine Schweigeminute, ja, aber... der Duke of Edinburgh hat das, glaube ich, verdient. Es waren dann 2 Minuten quasi, die dann angehalten worden sind. Er ist im Alter von 99 Jahren im Schloss Windsor friedlich eingeschlafen. Das ist die Verwunderung. Er ist eigentlich der Gatte der Queen, trotzdem wird er als Prinz bezeichnet. Ich glaube, das können wir uns eben gar nicht vorstellen. Da wir diese monarchische Demokratie nicht haben, glaube ich, können wir uns das nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber es ist eben was Besonderes und wir können da bloß, ich habe das auch während den Spielen gesagt oder davor, Kondolenzbekundungen an alle hinterbliebenen Freunde, die königliche Familie und dergleichen. Das ist natürlich für die Engländer ist ein Herzensmoment gewesen und ein sehr trauriger, aber ja, 99 Jahre, Wahnsinn. Also muss man sagen, eine große Persönlichkeit.
Ja, der zuletzt, glaube ich, das kann man schon auch mal sagen, nicht immer, also mit den Aussagen nicht immer so ganz glücklich sich zum Teil geäußert hat, aber er ist halt auch ein etwas älterer Herr gewesen und das schickt sich jetzt auch nicht in den Tagen, in den Stunden nach dem Tod, da noch irgendwie was Schlechtes drüber zu verlieren, aber war jetzt nicht mehr frei von jeglicher Kontroverse. Also das, was wir jetzt schon erlebt haben und was wir jetzt noch erleben werden, kommenden Samstag zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr werden keine Fußballspiele stattfinden, generell landesweit keine Sportveranstaltungen stattfinden, einfach nur als Respekt ihm gegenüber wird das nicht gemacht werden und es wird dann auch eine landesweite Trauerminute noch dazu geben. Spieler werden wieder Trauerflor tragen und dergleichen mehr. Das zählt halt dazu in dieser Staatsform, die in England vorherrscht und das ist auch das, was die Engländer, finde ich, auch tatsächlich gut machen. Also jetzt nicht nur deshalb, aber grundsätzlich machen das die Sportligen auch sehr gut, dass sie wirklich die Tradition, ohne das irgendwie arg kitschig wirken zu lassen, einfach gut transportieren.
Ja klar, absolut. Also die sind damit aufgewachsen, die kennen das nur so. Für die ist das einerseits normal, auf der anderen Seite natürlich etwas ganz Besonderes und das ist ja genau auch gut, dass es dann so gehandhabt worden ist.
Also auch in unserem Podcast heute, also die Fahnen auf Halbmast, so wie es ja in Wembley schon der Fall gewesen war, auch im St. George's Park, in Burton-upon-Trent und so weiter und so fort, hat ja auch den Verband angeführt von 55 bis 57 als Präsident, also die Football Association, die FA, und war ja auch dann öfter mal zu finden in Stadien, als er noch wirklich jung war, also wirklich lange her, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 66 beim sogenannten Matthews Final, also auch ein Fußballfan. Und ich glaube, das ist ja auch dann wieder kulturimmanent, dass das so bleiben muss. In dem Sinne also auch machen wir das heute so. Am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben und dann sagen wir mal RIP. So, jetzt aber dann, der Sprung ist hart, keine Frage. Aber der Sprung hin zum, sagen wir mal, etwas Boulevardeskeren. Es ist mal wieder so gewesen, dass Tottenham auf Manchester United getroffen ist. Das Ergebnis ist ungefähr so gelaufen, wie man sich es hätte vorstellen können. Aber der Rest ist nicht unbedingt nach Solskjaer gelaufen und seinen Vorstellungen. Hintergrund ist eine vermeintliche Schwalbe von Son. Und Solskjaer ist auf diese angesprochen worden auf der Pressekonferenz.
Ja, und meinte daraufhin natürlich, dass ja, dass es eine Sauerei war und total übertrieben war und dass er sich da nicht 15 Mal drehen muss und dass er im Endeffekt natürlich heftig überspielt hat. Und ich glaube natürlich, ja, also ich habe die Szene mir nochmal angeschaut. Ich war da arbeiten zu dem Zeitpunkt, quasi, ich weiß gar nicht, was vor oder nach meinem Spiel, ich weiß gar nicht. Ich muss es mir nochmal anschauen, separat. Er wird natürlich schon getroffen. Also dieser Schlag von McTominay geht raus ein wenig, trifft ihm im Gesicht, aber man muss da jetzt auch nicht minutenlang liegen bleiben, ehrlich gesagt. Und trotzdem natürlich ist das eine Geschichte, die natürlich für Mourinho da natürlich auch dann passend war, der eben dann, also Solskjaer meinte ja dann irgendwie, glaube ich, er hätte seinem Sohn dann kein Essen gegeben, wenn er sich so verhalten hätte, wie er ihm in Sonders getan hat. Dann kam natürlich Mourinho ins Spiel, der daraufhin sagte, Ole Gunnar Solskjaer, der Sohn von Ole Gunnar Solskjaer muss natürlich dann ein armes Kind sein und hat einen schlechten Vater, weil er ist auch Vater und er weiß ganz genau, wie das ist, wenn ein Kind mal missbaut und er so viel kann er gar nicht missbauen, er liebt sein Kind immer, es gibt immer was zu essen. ja, und das ist natürlich dann ein Geplänkel. Die Frage ist natürlich eher, was machen wir draus? Ist das einfach nur ein Mourinho, der sauer ist, dass er verloren hat, wie Ole Gunnar Solskjaer dann nochmal nachkartete? Oder ist das wirklich etwas, wo er einfach dann sich erzürnt fühlt, weil die Entscheidung falsch war?
Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Ich glaube, ich stecke auch sogar noch mehr drin. Also der interessantere Teil der Aussage war ja, dass Mourinho gesagt hat, wenn ich sowas äußern würde, dann hätte ich gerne mal die Schlagzeilen gehört. Da hat er natürlich vollkommen recht. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich das gerade nochmal nachlesen kann, war das nicht auch schon mal gegen Lamella, dass er sowas Ähnliches gesagt hat? Das war doch das 6-1, dieses Hinspiel, dieses extreme Ergebnis dann. Und dann, genau, wenn das mein Sohn wäre, bekäme er 2 Wochen lang nur Brot und Wasser. Und diesmal sagt er also, wenn das mein Sohn wäre, dann würde er nichts zu essen bekommen. Also Ole Gunnar Solskjaer ist vielleicht auch ein strenger Vater.
Die Frage der Fragen ist, was müsste denn deine Tochter machen, um nichts zu essen zu bekommen?
Das glaube ich.
Du hast keine Chance bei ihr?
Nee, die würde mich, also eher esse ich nichts, weil sie mich um den Finger wickeln würde. Das, glaube ich, wäre unmöglich.
Zu Recht.
Also Ole Gunnar Solskjaer sollte sich schämen. Also das ist natürlich irgendwie dann ist ja eine Art von Running Gag dann dahinter. Das traue ich ihm auch sogar zu, dass er dann so witzig ist, auch wenn halt wahrscheinlich die meisten das nicht so gecheckt haben. Ich ehrlicherweise habe es auch nur so im Hinterkopf gehabt, weil ich das Spiel damals geschaut habe. Logischerweise, da haben wir auch so einen Sonderpodcast gemacht mit diesen 2 irren Niederlagen an dem Spieltag, die da passiert sind. Liverpool hat sich ja rächen können gegen Villa für dieses komplett irre Ergebnis. Also haben wir damals schon nicht uns recht entscheiden können und United auch. Da sind die Dinge in einer Saison dann wieder gerade gerückt sozusagen.
Aber Ole Gunnar Solskjaers Sohn meinte noch, er kriegt immer was zu essen. Das sei also nur Spaß und den Mourinho scheinbar nicht verstanden hat.
Auch so geil, wie die Medienmaschinerie funktioniert, dass allen Ernstes dann, da muss jemand richtig stellen, so übrigens, nicht dass Ole Gunnar Solskjaer Morddrohungen erhält.
Ich glaube, dass bestimmt irgendein Boulevardmedium versucht hat, tagelang rauszufinden, die Nummer von dem und dann angerufen hat und dann ganz ernst die Frage gestellt hat, ich hoffe wirklich, dass es so vorgefallen ist, dürfen wir nachfragen, es gibt, oder ihn vielleicht sogar aufgelauert hat und ihm das Mikrofon in die Hand gehalten hat und gesagt hat, was sagen Sie dazu? Ihr Vater sagt, Sie kriegen nichts zu essen, können Sie das bestätigen? Und er musste dann erstmal die Paparazzi abwählen. Und dann musste er irgendwann auf die Frage antworten. So hoffe ich, dass es wirklich geschehen ist.
Ein bestimmter sogenannter Sportsender wird ziemlich sicher auch jetzt eine Slideshow starten und sagen, so haben die Töchter und Söhne von Top-Trainern nichts zu essen bekommen. Oder hier oder
so abgemagert sind.
Okay, du musst mir heute ein bisschen helfen, weil ich hier irgendwie jetzt zwischen der Vorbereitung noch drin bin. Wir gucken oder müssen einfach nochmal drauf schauen. Bei Leicester City hat es einen Verstoß gegen das Corona-Protokoll gegeben, sprich gegen die logischerweise immer noch geltenden Bedingungen, also diese Pseudo-Bubble, die es gibt, in der sich natürlich auch Profisportler vor allen Dingen Profisportler befinden, um den Beruf ausüben zu dürfen. Und da ändert ja jetzt auch nicht die aktuelle Impflage das Pandemiegeschehen in England etwas, die ja seit Dienstag dann auch wieder die Geschäfte aufhaben und so peu à peu ins normale Leben zurückkehren. Bei Leicester haben drei Profis plus Anhang, der groß ist, schon entschieden, dass sie es vorher tun.
Ja, und das ist natürlich, also es ist natürlich enorm bitter. Also Leicester ist jetzt aktuell 7 Punkte hinter Manchester United, haben das Spiel verloren gegen West Ham. Direktes Duell um Platz 3-4. West Ham ist auf einem Punkt jetzt dran, weil sie gewonnen haben. Und vor der Partie entscheiden José Perez, James Maddison und Hamza Chowdhury, dass sie zusammen eine Party feiern mit 18 anderen Gästen. Und das ist halt genau der Punkt. Das gab ja auch, diese Diskussion gibt es ja hierzulande auch. Der Fußball ist sowieso schon exponiert, hatten wir 10.000 Mal das Thema. Du kannst sowieso nicht ausschließen, dass eine Person aus der Bubble, der geht nach Hause, trifft seine Frau, seine Freundin, keine Ahnung wen, seine Mutter, egal wen, ja. Und die hat natürlich Kontakt zu anderen Personen. Da kannst du die Bubble, die ist ja nicht wirklich hart. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn du dann eine Party feierst mit 18 Leuten, da brauchst du bloß eine haben. Sie wurden danach getestet, okay, es kam nichts dabei raus. Aber es ist natürlich ein Zeichen an alle anderen. Und das ist eben genau der Punkt, den Brendan Rodgers auch angesprochen hat. Das hat was mit Respekt zu tun gegenüber den Leuten, die wirklich auch in Berufen arbeiten, die systemrelevant sind, die sich dieser Gefahr aussetzen, vielleicht irgendwo angesteckt zu werden und das beruflich tun. Es hat aber auch was mit der ganzen Gesellschaft zu tun, weil jeder eigentlich versucht, sich an die Regeln zu halten und dann bist du eh schon exponiert in einer besonderen Stellung und du glaubst dann, du kannst es anders machen und es ist für dich egal und die Regeln gelten für dich nicht. Und ich finde, das ist dann schon eine Entscheidung von Brendan Rodgers, die sicherlich eine Tragweite hat, die rauszunehmen. José Perez und Hamza Chowdhury werden jetzt sicherlich, ja, wären vielleicht sowieso Wackelkandidaten gewesen, hätten jetzt eh nicht unbedingt gespielt, aber James Maddison ist James Maddison und der hätte safe gespielt. Und deswegen gerade vor so einem wichtigen Spiel, das glaube ich zeigt ja auch das ist ein Ding auch von Konzentration. Weil ich meine, du spielst direkt gegen West Ham, den direkten Verfolger, die, wenn gewinnen, sind sie im Punkt an dir dran. Es geht um Champions League-Plätze, was sie unbedingt wollen, was sie letzte Saison schon verspielt haben. Und dann jetzt zu sagen, wir feiern da eine wichtige Party, ist, glaube ich, einfach, erstens geht's gar nicht, egal wann. Wenn man da noch einen draufsetzen will, der Zeitpunkt könnte nicht noch dümmer sein. Das ist halt dann das.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch, also das hatten wir ja auch schon lesen können, dass die Leicester-Spieler, also die Kollegen dann nicht so richtig glücklich darüber waren, weil halt eben auch logischerweise nicht nur, also einmal natürlich das Champions League Qualifikationsrennen jetzt und zum anderen, das ist ja auch so, der FA-Cup-Halbfinale steht an. Das heißt, ich meine, für Leicester die Möglichkeit, dann endlich mal wieder Silber zu holen nach Ewigkeit. Und jetzt, also ich meine, klar, jetzt ist nichts passiert, alles schön und gut, aber das Risiko einzugehen, alleine für sich selber, für den Mannschaftsgedanken, und ich meine, im Zweifel hätte da jetzt wirklich was ausbrechen können. Und das ist natürlich vollkommen.
Und was man eben so liest und was man hört aus Kreisen ist, dass die Mannschaft auch richtig angepisst war.
Sag ich ja.
Weil die, genau, weil die natürlich sagen, hey, ihr habt uns da im Stich gelassen zum denkbar dümmsten Zeitpunkt, den man irgendwie wählen kann. Und das ist eben genau der Punkt, dass die eben auch richtig sauer waren und sich die Spiele auch vorgeknüpft haben und da ein klares Wörtchen gesprochen haben. Weil, ja, wie gesagt, es ist nie passend, es wäre am ersten Spieltag nicht passend, es wäre am siebten Spieltag nicht passend. Aber jetzt ist halt der Endspurt und Leicester kann etwas Historisches schaffen. Und dann auch in so einem Spiel wirklich gegen den direkten Konkurrenten, ich kann es einfach nicht verstehen. Das ist das Problem. Ehrlich gesagt, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den hatten wir ja schon mal so leicht angekratzt. Ich nehme jetzt einen raus, aber kann man für die anderen beiden dann auch nehmen. Aber das ist das, was ich mit James Maddison manchmal denke. Wenn man den sieht, wie der Fußball spielt, der hätte alles. Und dann hat man oftmals das Gefühl, er konzentriert sich auf 10.000 andere Sachen. Und das ist irgendwie, finde ich, sehr, sehr schade, dass der manchmal einfach seine Sinne nicht beisammen hat. Das ist der wahrscheinlich größte Schönwetterfußball, den es gibt. Wenn alles läuft, ist der top. Manchmal habe ich so ein wenig das Gefühl, dass er dass er nicht verstanden hat, wo er mit dem Talent eigentlich hin könnte.
Ja, und vielleicht vieles in der Welt noch nicht verstanden hat, wenn man sowas macht. Aber ich meine, das wissen wir ja alle. Und nochmal, es ist schön, dass sich in England, wenigstens in England, das rührt. Und dass wirklich einfach die so schnell sind, so effizient mit dem Impfen, dass sich alles verbessert. Und es ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass sie wieder anstreben, auch noch in dieser Saison, möglicherweise auch schon beim Weltcup-Finale, Zuschauer da zu haben. Vielleicht auch noch in der Premier League-Saison, letzter Spieltag ist ja immer mal wieder anvisiert gewesen. Aber ändert ja nichts. Also solche Sachen werden sicherlich auch die Gesellschaft nicht, soll man sagen, dankbarer drauf blicken lassen, dass die Fußballer spielen dürfen, während sie nicht arbeiten dürfen oder noch mehr zu Hause bleiben müssen.
Ja, die Premier League ist ja deine Lieblingsliga, wenn ich das sagen darf.
Verstehe ich den Spaß?
Darfst du nicht, musst du sagen.
Also
darfst du nicht.
Es ist schon, mein Kopf ist, arbeitet nicht mehr so viel. Das hilft ja nichts. Es gibt wieder, es gab wieder diverse. Es ist immer auch nur so eine Schwierigkeit. Gibt man dem Ganzen Raum oder nicht? Das Thema langweilt, glaube ich, ganz viele, aber das ist ja genau der Punkt, weil es eben langweilt, müssen wir das immer wieder besprechen. Gab wieder mal rassistische Beleidigungen und jetzt auch eine angedachte Aktion als Reaktion eines Vereins.
Genau, also es gibt mehrere Beispiele. Ich glaube, die sind mittlerweile zahllos, also es ist irre. Und ein Beispiel war Callum Robinson, schießt 2 Tore gegen Chelsea und wird dann beleidigt. Über 70 negative Nachrichten, nett formuliert, gab es davon einen Haufen rassistisch. Bei Swansea ist es auch vorgekommen. Die haben sich jetzt zum Beispiel einen Boykott überlegt. Ich weiß nicht, wie lange, ich glaube, einen Monat oder so. Werden die den Blackout starten und werden einfach alle von den Social-Media-Kanälen, alles von den Social-Media-Kanälen nehmen. Die Spieler sollen dort auch folgen, wenn es irgendwie geht. Da ist die Frage natürlich an dich, findest du, dass das eine gute Idee ist?
Also, keine Ahnung. Einerseits zeigt man dann diesen Leuten, die sowas machen, dass sie diese Macht haben. Andererseits setzt es halt Zeichen für diejenigen, die immer noch indifferent der ganzen Sache gegenüber sind. Ich weiß auch nicht, was am Ende wirklich den Nutzen bringt oder nicht bringt, weiß ich nicht. Ich finde, und das sage ich gerne nochmal, ich finde aber gut, dass sich insbesondere im englischen Fußball, oder machen wir es auch weiter mit dieser Glasgow Rangers-Geschichte da gegen das heißt Villarreal, glaube ich, ne? In der Europa League, dass sich der Inselfußball, sagen wir es mal so, dass der einfach nach wie vor sich nicht zurückzieht, sondern das immer wieder deutlich macht und auch soziale Netzwerke von Spielern genutzt werden. Das ist ja augenscheinlich das, was am meisten hilft und insbesondere jetzt ganz aktuell, weil es ja klar gar nicht anders so richtig geht, dass auch die Premier League nicht diese ganzen Zeichen verbietet und auch noch nicht mal Ratschläge gibt. Das finde ich gut und wenn die das jetzt so machen wollen, dann es ist besser als nichts zu machen, wahrscheinlich. Ob es jetzt sinnvoll ist oder ob es das richtig ist, weiß ich nicht.
Ralf Hasenhüttl meinte zum Beispiel, fand ich sehr interessant, dass das war eine klare Meinung. Er sagt, dass Social Media sowieso Quatsch ist grundsätzlich. Er hat da nichts zu tun. Er wird auch nie dort was zu tun haben. Und er findet, dass seine Spieler dort sowieso nichts verloren haben, weil er sowieso grundsätzlich nicht verstehen kann, warum man etwas posten muss. Man ist als Fußballer sowieso im Fokus. Man hat damit sowieso schon auch Nachteile, wenn man nicht mehr rausgehen kann und erwischt wird irgendwo auf der Straße, dann gibt es sofort Fotos und bla bla. Man ist sowieso schon so in den Medien und dann selber noch zusätzlich etwas zu machen und das kann er überhaupt nicht verstehen und dann auch noch, das geht dann der Punkt, der noch drauf geht, dann auch noch zu sagen, ich gebe etwas von meinem Privatleben preis, hat er auch noch nie verstanden, warum das so der Fall ist und dementsprechend würde er sowieso seinen Spielern, er sagt es auch immer wieder, wenn die ihn fragen, er würde gar nicht dort teilnehmen. Natürlich ist ein kleiner Exkurs, aber so kann man es eben auch sehen, dass die Spieler eben dort, ja klar, natürlich, das ist ja bei uns dasselbe, ja, wenn ich ein Fußballspiel kommentiere und ich bin bei Twitter, kriege ich eine Zuschrift. Wenn ich das nicht wäre, es gibt Kollegen von mir oder von dir ja auch, die sind dort nicht, die kriegen gar nicht mit im Zweifel, wenn irgendjemand sie anschreibt oder wenn irgendjemand gerade, das ist halt nun mal so. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, bei uns da reden Uli und ich privat ja auch schon öfter drüber, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, ist eigentlich ganz gut, weil dann kriegt man es nicht mit. Auf der anderen Seite kriegst du halt, das ist vielleicht manchmal auch gut, eine Strömung mit, ja, habe ich einen Fehler gemacht, das kriegst du ja manchmal gar nicht mit, mache ich vielleicht Dinge zu oft dasselbe oder bin ich vielleicht zu sowieso. Also und dann kommt natürlich bei uns dazu, journalistisch eine gewisse Transparenz zu zeigen, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wir wollen ja auch erreichbar sein für euch, für alle. Jetzt will ich es nicht mit einem Fußballer vergleichen, aber die haben natürlich dieses Problem nochmal, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit den Schiedsrichtern. Also du hast ja immer, wenn du gegen jemanden spielst, hast du immer so und so viel 1000 Fans gegen dich, ist ja klar. Und wenn du gegen die triffst, dass dann natürlich irgendwann mal einer auf die Idee kommt, dich anzuschreiben, ist klar. Und dann, oder zumindest ist in der heutigen Gesellschaft nicht mehr auszuschließen, sagen wir mal so. Und dann, dass es dann auch nicht heißt, Nummer 9, du warst heute nicht so toll, das ist fast auch irgendwie klar. Ich glaube, es ist eher ein gesellschaftliches Problem, als dass wir da jetzt irgendwie über Fußball reden, weil das ist ja bei Politikern dasselbe. Also ich meine, wenn bei uns Politiker irgendetwas machen, wie die angeschrieben werden teilweise, und wie gesagt, geht ja bei uns schon los. Deswegen, Social Media ist auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen. Das muss dann jeder seinen Umgang damit selber, glaube ich, finden. Wenn ein Verein sagt, wir machen einfach mal einen Monat ein Zeichen, wir sind nicht mehr erreichbar. Damit bestrafst du ja irgendwo auch die Fans, die wirklich was sehen wollen. Ja, es gibt ja zum Beispiel, gibt ja Vereine, die posten wirklich ganz viel. Die Mannschaft ist jetzt im Bus, die Mannschaft macht das, die Mannschaft bereitet sich vor. Das ist das so und so vielte Spiel im so und so vielten Monat. Das wird, bla, keine Ahnung, was ich. Und diesen Service kriegst du dann als Fan ja auch nicht mehr mit. Wenn du jetzt sagst, ich bin großer Swansea-Fan, hast du jetzt einfach mal einen Monat keine Informationen von deiner Mannschaft oder weniger. Und das ist natürlich schon etwas, das muss man auch mit einkalkulieren. Vielleicht wollen die das, dass dann eben der eine auf den anderen einwirkt. Das kann sein. Da sind wir wieder beim Rassismus-Thema. Ich kann sowieso nicht nachvollziehen, wie man so scheiß bescheuert sein kann, sich so zu äußern, aber und auf solche Sachen anzuspringen, aber okay, das müssen ja, man, diese Idioten selber wissen.
Der Punkt ist ja sehr völlig wurscht, ob jetzt so und sie das macht, dann wird es halt unter dem regionalen Blatt unter auf der Spielerpage oder was auch immer. Vermutlich kannst du es nicht ändern, aber wie gesagt, einfach nichts tun ist ja auch nichts daher. Ja. Auf den Versuch kommt es an, wenn sich vielleicht die ganze Liga solidarisieren würde.
Roy Hodgson hat letztens gesagt, finde ich ganz gut, es müsste einfach, es müssten die Obrigkeiten was machen. Es müsste also wirklich, es müsste ein Straftatbestand sein und es müssten wirklich die Behörden etwas machen, die müssten das verfolgen, hart und kräftig und tatkräftig, und dann wäre das wäre dem vielleicht Einhalt zu gebieten. Das ist eine Sache, die natürlich eh schon teilweise getan wird, wie diese eine 14-Jährige, glaube ich, der da schon in U-Haft war. Aber ja, im Grunde genommen genau das muss es sein. Das muss wirklich alles zur Anzeige gebracht werden. Und diese Typen müssen verstehen, dass es einfach eine Straftat ist. So einfach ist es.
Ja, ist natürlich operationalisierungstechnisch schwierig. Aber, genau, ja, aber grundsätzlich hat der etwas ältere Herr Roy Hodgson das schon ganz richtig gesagt. In diesem Sinne, folgt uns auf den sozialen Netzwerken. twitter.com/clickandrush, instagram.com/clickandrush, stimmt das? Ja. patreon.com/clickandrush, da könnt ihr theoretisch, wenn ihr möchtet, wenn ihr das findet, dass wir unseren Job gut machen oder zum Beispiel wertschätzt, dass wir jetzt hier kurz nach 12 beieinander sitzen, obwohl eigentlich mein Kopf bei 4 verschiedenen Spielen ist, die ich vorzubereiten habe die nächsten Tage, dann könnt ihr uns da kleine Beträge geben oder aber auch bei PayPal. Das ist augenscheinlich die Variante, die die meisten von euch bevorzugen. Da findet ihr uns unter Click and Rush. Da ist der Unterschied @gmail.com. Click and Rush @gmail.com. Wir haben die letzten Wochen, Monate fleißig Spenden eingenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das wissen wir sehr zu schätzen. Wir bemühen uns auch nach wie vor, dass wir euch dann auch schreiben von Zeit zu Zeit. Wir lassen euch die Sonderpodcasts zukommen und die kommen auch gut an, was wir so lesen, was wir zurücklesen. Und logischerweise schulden wir euch noch eine Sache von letzter Woche. Da werden wir uns auch demnächst drum kümmern. Also der Einsendeschluss ist gegeben zu dem Gewinnspiel, das wir gemacht haben, das Buch 111 Gründe, die Premier League zu lieben. Es haben sich mehrere Zuschriften gefunden. Es haben sich auch 3 Gewinnerinnen und Gewinner gefunden, die natürlich benachrichtigt werden. Wir werden euch da kontaktieren und dann wird der Verlag Pretty Good Books euch dann entsprechend das zusetzen. Zu senden, so ist richtig. Und eins kann man noch sagen, da waren echt kreative Zuschriften mit dabei. Ich möchte einen hervorheben, einer unserer treuesten Patronen, der Simon. Der hat uns allen Ernstes, also ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen, der hat gewonnen, weil Wahnsinn, der hat tatsächlich 111 Gründe geschrieben, warum er dieses Buch gewinnen sollte. Und ja, der hat, also klar, ne, da kann man wenig gegen machen.
Da hast du noch 2 Bücher offen. Jetzt dürft ihr euch darum raufen, aber das mussten wir bewerten, oder mussten wir wirklich, das mussten wir als Gewinn werten, weil, also, das ist ja dessen Zeit allein schon mal, die Idee zu haben, finde ich auch schon mal mega kreativ, und Respekt, muss man einfach so deutlich sagen. Respekt, und dann, ja, genau, die Gewinner werden dann beteiligt, logisch, also, beteiligt.
Herzlichen Glückwunsch. Auch nicht.
Benachteiligt werdet ihr, genau.
Selber schuld, dass ihr uns hört, und dafür kriegt ihr jetzt auch noch ein Buch. Nein, also herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner. Wie gesagt, wir melden uns bei euch die Tage. Nicht böse sein, wenn es noch 1-2 Tage länger dauert, einfach weil wahnsinnig viel ansteht. So, jetzt zum sportlichen Teil der Veranstaltung. Es gibt 2 Phänomene, glaube ich, so muss man es tatsächlich nennen, die wir zu besprechen haben. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal in der Tabelle im wahrsten Sinne des Wortes sehr weit unten an. Es gab ja in dieser Länderspielpause das sehr bekannte Gespräch, die Sitzung der West Brom-Spieler, die gesagt haben, okay, wir haben noch 9 Spiele, Wenn wir richtig rechnen, dann sollten 7 Siege reichen, um die Klasse zu halten. 2 von 7 haben sie. Tatsächlich ein Sieg gegen Chelsea. Und jetzt am Wochenende hat es wieder geklappt und in einer Art und Weise, die Anti-West Brom aus dieser Saison eigentlich ist.
Ja, absolut. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Also das muss man wirklich sagen. Aber man muss auch da sagen, sie sind besser geworden in allen Belangen. Also hat sich abgezeichnet. Am Anfang hat diese Umstellung auf Sam Allardyce quasi gar nichts gebracht. Zumindest so von den Werten her. Die haben andere Dinge getan, aber es hat wenig Effekt gehabt eigentlich grundsätzlich. Sie haben anders Fußball gespielt, aber es hat keinen Effekt gehabt. Aber zuletzt war es dann eben schon so. Ja, sie haben in den letzten 7 Spielen nur noch 0,7 Gegentore kassiert. Davor waren es 2,8 im Schnitt. Also sie sind defensiv besser geworden. Und dann kann man das immer wieder so sehen. Ja, sie haben 7 Niederlagen in den ersten 10 Spielen gehabt, nur 2 in den letzten 7. Sie hatten 28 Gegentore in den ersten 10 Spielen, nur 5 in den letzten 7. Und das ist jetzt nicht sehr spannend. In den ersten 10 Spielen waren es 0,5 Punkte im Schnitt. Das ist ja eigentlich... Also ist ja nichts, ja. Und jetzt mittlerweile sind es 1,3 und da ist dieses Spiel noch nicht mal drin. Dementsprechend, es hat sich was getan, er hat was angepackt und hat auch das gesagt, was wirklich stimmt. Also sie haben wirklich eine Menge Dinge verbessert und das Einzige, was gefehlt zuletzt war, dass sie sich zu selten dafür belohnt haben. Jetzt kommt natürlich das Spiel gegen Chelsea. Dort kam das Spiel gegen Chelsea und sie haben natürlich, da haben wir drüber gesprochen letzte Woche auch, das Ganze natürlich mit einer roten Karte irgendwo garniert bekommen. Trotzdem, du gewinnst 5-2, alle sind erstmal beeindruckt. Und dass du es dann gegen Southampton genauso wieder machst, du bist von vornherein, von Beginn an drauf, du gewinnst jeden zweiten Ball gegen eine Mannschaft, die normalerweise zweite Bälle gewinnt und drückst die hinten rein und entscheidest dann auch die Spiele sehr, sehr sachlich für dich. Das muss man wirklich sagen, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und dementsprechend ja, ist Wahnsinn. Die hatten vor dem Spieltag 8 Punkte Rückstand auf Newcastle. Es hat nur ein Team geschafft, das jemals noch aufzuholen in den letzten 8 Spielen. Das war West Ham 2-7. Die haben damals aber 6 von 8 Spielen gewonnen. Und jetzt können wir natürlich dann zu dem Punkt kommen, dass er wirklich das Spannende ist, wenn man sich das Restprogramm mal anschaut. Das ist natürlich schon hat's in sich. Leicester, Aston Villa, die Wolves, Arsenal, Liverpool, West Ham und Leeds. Also einfach ist es nicht.
Naja, das ist nicht, aber womöglich, also jetzt vielleicht Leicester ausgenommen, sind es halt Gegner, für die es jetzt nicht mehr um allzu viel geht. Und das glaube ich, ist in diesen Zeiten das Vorteilhafte für West Brom. Und ich meine, das ist glaube ich, das, was am überzeugendsten ist. Also all diese Punkte, schön und gut, und dass Allardyce irgendwann greift, wurde auch Zeit auf eine Art und Weise, so wie er es ja jetzt auch schon öfter getan hat. Also das ist schon jemand, den man brauchen kann für solche Aufgaben. Aber was man sieht, ist, dass ein gewisses Zutrauen in sich selbst da ist jetzt mehr, vor allen Dingen, und dass sie halt irgendwie mit ihrem Stil gebrochen haben. Und Allardyce selber, die merkt man das ja auch an, der ist halt viel lockerer geworden, der ist sich irgendwie seiner Sache sicherer. Vielleicht halt auch, weil das der Geist ist, das kann ja durchaus sein, dass eben die Mannschaft sich einmal ganz klar gemacht hat in diese Länderspielpause, okay, eigentlich ist es vorbei. Und wenn wir jetzt was ganz Besonderes leisten, dann sind wir noch mit dabei nächste Saison. Ansonsten ist es halt wirklich gegessen. Und da sind halt auch einige Spieler in dem Kader, die müssen sich jetzt keine Sorgen machen, weil die andere Sachen kriegen werden. Und da gibt's aber dann auch welche. Und da, glaube ich, kann man auch ein ziemliches Gefälle offensive, defensive aufmachen, die es halt schwerer haben werden, wieder weiter irgendwo in Lohn und Brot in der Premier League zu kommen. Das ist ja ziemlich sicher das Ziel von jedem. Daher vermutlich ist es trotzdem zu spät einfach, ja. Das irgendwie kann ich es mir schwer vorstellen, weil es auch Gegner sind, die ihnen zum Teil nicht liegen. Aber wie gesagt, also wenn man sich es anschaut, ja, das klingt erstmal nicht ohne, aber das könnte situativ das sein, was sie gerade brauchen.
Ja, vor allem, sie müssen erstmal Fulham erwischen, das muss man auch sagen. Trotzdem, das sieht jetzt nicht mehr so aus, nicht mehr so unerreichbar aus. Sie sind 2 Punkte dahinter. Fulham hat ein Spiel mehr. Das heißt, an denen vorbeizukommen, ist vielleicht sogar noch machbar. Ja, die Fulham-Fans sollten jetzt mal kurz weghören. Und Newcastle, ja, die haben zuletzt wieder ordentliche Ergebnisse eingefahren, das muss man auch sagen. Haben wieder gepunktet, kurioserweise. Die sind einfach wirklich genau dann da, wenn eigentlich alle denken, die sind weg. Dann kommen die wieder. Und trotzdem ist es halt so, dass ich Newcastle nicht hundertprozentig vertraue, ehrlich gesagt. Nach wie vor nicht. Und dementsprechend kann das schon sein, dass diese Mannschaft eben vielleicht nochmal einbricht, vielleicht nochmal was passiert. Und wenn West Brom so weiterspielt, viel Spaß. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und die Art und Weise, die er auch anspricht, ja, wie er es anspricht, ja, wir müssen eben effizienter werden, dann auch die Standards anspricht immer wieder und ihm zu sagen, auch Dinge anspricht wie, also diese dieser Punkt, den man beim Fußballmanager mal anklicken muss, auch an die Ehre der Spieler appellieren. Das macht er halt auch. Er sagt immer wieder, hey Leute, ihr müsst euch eins über eins klar sein. Ihr spielt hier nicht nur für mich, ihr spielt für den Verein, aber ihr spielt auch für euch, ihr spielt für eure Familien, ihr spielt für eure Karriere und dann kommt der Punkt, ihr spielt auch für die Angestellten in diesem Club. Es werden dann Einschnitte vorgenommen werden, das muss euch klar sein. Und geliebte Angestellte, die ihr kennt, die täglich euch das Essen reichen, die täglich euch die Schuhe bringen, die keine Ahnung was machen, verlieren ihren Job. Und das ist natürlich, glaube ich, schon etwas, wenn du das klar und deutlich ansprichst. Bielsa hat es ja auch mal gemacht, der dann eben Spieler dann mit Sozialstunden quasi irgendwann ausgestattet hat, um ihnen einfach zu zeigen, wie lange muss ein durchschnittlicher Fan arbeiten, um sich ein Ticket zu leisten. Ich glaube, dass das für manche Spieler schon so ein Bruch ist. Ja, stimmt, das kann eigentlich wirklich sein. Ja, da ist jemand, der ist eigentlich super cool, unser Kidman oder keine Ahnung was, und der ist, und solche Dinge macht er momentan halt auch, spricht die Sachen an, spricht es deutlich an. Du hast ja auch letztens mit Jan Kirchhoff drüber gesprochen, ja, wie Sam Allardyce ist. Jemand, der einfach die Basissachen anspricht, ganz einfache Dinge anspricht. Und ich glaube, dass das genau jetzt der Punkt ist, der am Anfang nicht gepasst hat, weil er nach der ersten Pressekonferenz die Mannschaft schon angezählt, nach dem ersten Spiel die Mannschaft schon angezählt, das war das Schlechteste, was er jemals gesehen hat. Und jetzt zum Beispiel sagte er, das, was gegen Chelsea da war, dieses Spiel, war das Beste, was er von West Brom jemals gesehen hat und nicht nur in dieser Saison und nicht nur unter ihm, sondern wahrscheinlich jemals, weil sowas hat er noch nie gesehen von einer West Brom Mannschaft. Und ich glaube, dass dieser Geist jetzt auch wieder so jetzt aktuell für Sam Allardyce spricht, der schon auch weiß, wie man eine Mannschaft zu führen hat und das Maximale aus jedem einzelnen Spieler und die Summe seiner Teile dann irgendwie so anpackt, dass irgendwann eine Mannschaft draus wird und daraus dann etwas funktioniert. Und das muss man sagen, jeder einzelne Spieler hat einen riesengroßen Sprung gemacht. Das war ein Haufen aus, ehrlich gesagt, Durchschnittsspielern. Und jetzt hast du plötzlich Spieler, die dir wirklich, also Okay Jokoschlu, der haut alles weg, was irgendwie geht. Sehr intelligent, sehr zweikampfstark, immer an der Grenze. Aber genau, das brauchst du jetzt und trotzdem ein guter Passspieler. Du hast plötzlich einen Callum Robinson, der galt als die Ineffizienz in Person. Der trifft jetzt wieder gegen Southampton. Der hat gegen Chelsea getroffen, doppelt im Hinspiel ja auch schon. Du hast einen Diagne, der vorne Bälle festmacht, der immer gefährlich ist. Du hast hinten in der Verteidigung Typen, die ja zumindest mal jetzt keine Böcke mehr schießen. Du hast mit Johnston einen designierten englischen Nationaltorhüter, den Tottenham plötzlich will. Also es ist schon eine Menge in dieser Mannschaft drinnen, bei dem man sagen kann, Respekt, irgendwie hat er aus allen wieder einen Schritt mehr rausgeholt. Und ich glaube, dann kann halt was draus werden, weil das ist keine Durchschnittsmannschaft mehr, sondern irgendwie ist aus diesen Spezialisten etwas geworden.
Ja, so ähnlich wie ja auch bei Bilic in der zweiten Liga. Und das mag ich schon nochmal auch sagen, das haben wir ja auch bei der Entlassung oder dann in Amtsnahme von Allardyce besprochen. Es ist schon so, dass die Probleme nicht rein sportlicher Natur sind, sondern dieses Board ist nicht ganz dicht. Und die tragen eine gehörige Mitschuld und Bilic hatte ja gewarnt, wie das aussehen könnte. Hat natürlich schon auch gewusst, dass diese Truppe zu tollen Dingen und auch dazu in der Lage ist, schwer zu schlagen zu sein. Das Problem ist halt, es kommt vermutlich halt wirklich zu spät. Und ja, schade. Also wenn es denn soweit ist, dann wird so ziemlich das Erste sein, nicht so sehr, dass ich denke, Bilic oder Allardyce hätte früher kommen müssen oder so. Nee, gar nicht. Oder dass Allardyce zu spät gewirkt hat oder sowas. Sondern ich glaube immer noch das Chaos, was da oben drüber steht und das der nicht Investitionswille vor der Saison in die Mannschaft und dieses irgendwie nicht raffen, wo du bist als Verein und zeitgleich aber irgendwie noch immer versuchen, noch eine Mark draus zu machen. Das ist das, was ich nicht so gerne habe bei West Brom und was, glaube ich, unterm Strich dafür verantwortlich ist. Wenn's dann doch klappt, dann wäre es natürlich einer der historisch krass, das hast du schon gesagt, es gab's einmal. Eine der historisch krassesten Aufholjagden, die es gab von einem Team, das wirklich, glaube ich, also das hatten wir am Anfang nicht auf dem Zettel, dass die den Klassenerhalt schaffen können. Die hatte ich zwischenzeitlich nicht auf dem Zettel, ich habe sie immer noch nicht auf dem Zettel. Daher wäre das dann ziemlich brutal und da müssen wir uns ein paar Hüte aufsetzen, die wir dann vor Allardyce ziehen würden, wenn es denn so käme.
Der ist noch nie abgestiegen, das ist halt der Punkt. Ja, also das, glaube ich, wird er, da haben wir nochmal drüber gesprochen, damals, er hat mit Blackburn mal in einer ähnlichen Situation übernommen, er hat West Ham mal in einer ähnlichen Situation übernommen, die hat er beide gerettet.
Sunderland auch noch.
Die hat er in ähnlichen Situationen und ist nie abgestiegen, weil er zuvor auch öfter mal rausgekegelt worden ist. Da haben wir auch drüber gescherzt am Anfang, das könnte ihn ja hier wieder treffen. Aber aktuell gibt es keinen Grund dazu. Also es ist wirklich etwas Besonderes und das ist eben das, was ich so sehe. Dieser Momentum-Shift ist schon zu erkennen. Also den hatte lange Fulham, bei denen man das Gefühl hatte, die haben was verändert, die haben was angepasst, plötzlich sind die griffig, plötzlich ist das wahrscheinlichste Ergebnis in einem Fulham-Spiel 0-0. Und dann ist die große Frage, treffen sie oder treffen sie nicht, aber die kassieren nichts und das geht auch geht wieder verloren momentan. Und jetzt ist das so bei West Brom, die das aber sehr beeindruckend machen. Also Ralf Hasenhüttl war komplett bedient in der Halbzeitpause, weil er klar gesehen hat, dass einfach nichts geht gegen diese Mannschaft. Und die haben das mit dem Pressing versucht, das hat die überhaupt nicht interessiert, haben dagegen gehalten, haben ihre Chancen rausgespielt und haben einfach denen wirklich die Grenzen aufgezeigt. Und deswegen sehr, sehr beeindruckend dieses Spiel von West Brom, das muss man ihnen wirklich lassen an dieser Stelle. Und auch Sam Johnston, über den kann man sagen, was man will, ja, aber momentan herausragend, Elfmeter gehalten am Schluss noch, Nationaltorhüter geworden, bei allen eigentlich. Dazu natürlich Dara O'Shea, der mit David Beckham Schuhen spielt. Uli wird es sehr positiv vermerkt haben, irgendwo in seinen Aufschrieben. Wahrscheinlich ist das der Grund. Seit Dara O'Shea mit den Beckham Schuhen spielt, läuft's besser, glaube ich.
Diese Spieler spielten auch mit Schuhen ihre Idole oder
sowas. Vor allem also, gerade er mit David Beckham Schuhen ist ein ähnlicher Spielertyp.
Ja, das passt ziemlich gut zu ihm, muss man schon sagen. So, das ist das eine Phänomen und das andere ist, also wollen wir es jetzt nicht zu hoch hängen, wir haben jetzt mal wieder ein Spiel national verloren, Manchester City gegen Leeds, da ist ja natürlich logischerweise die Geschichte auch Bielsa gegen Guardiola, der Lehrer und der Schüler und die ganzen Dinge, die ihr so kennt. Der erste Sieg Bielsas über Guardiola, das sei auch nochmal dazu gesagt, ein gutes Spiel, aber vor allen Dingen ist jetzt nicht so sehr entscheidend, was Leeds da tut, sondern was, also oder ob sich bei City etwas Alarmierendes verändert hat, weil das kommt ja in eine Zeit, in der sie ja auch in der Champions League gegen Borussia Dortmund, ich glaube, das kann man schon sagen, auf eine Weise enttäuscht haben. Das Ergebnis hat am Ende gestimmt, klar, keine Frage, aber die Art und Weise ist enttäuschend. Und irgendwie werden jetzt, wenn ihr vielleicht noch eine zweite Liebe habt in eurem Leben, die heißt Bayern München, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, wie das damals war in der Bundesliga, auch Mitte April, als in der Meisterschaft irgendwie alles klar war, Champions League Viertel-Halbfinale, und dann war es oft ganz genauso, dass du dir gedacht hast, wer sind die da und wo haben die Trikots her?
Ja, grundsätzlich ja. Also von draußen drauf geblickt, holzschnittartig würde ich sagen ja. Wenn man das Spiel aber gesehen hat, dann hätte es eigentlich schon vielleicht 5 Minuten vor dem Spiel klar sein müssen, weil es einfach mit der zweiten Mannschaft gespielt worden ist. Und das ist, glaube ich, mehr oder minder, ja. Und das ist dann, glaube ich, das Ding gewesen, warum das so gekommen ist. Es hat einfach eine gewisse Qualität dann auch gefehlt. Raheem Sterling hat mal wieder eine Chance bekommen, der war gut. Und man muss auch sagen, sie hätten das Spiel eigentlich hätten sie schon längst führen müssen. Sie hatten Gelegenheiten. Das Problem war, es waren halt, ich glaube, wie viel waren es? 29 Torversuche, die sie hatten. Es war, hätte gereicht. Es waren halt selten die ganz Großen dabei. Und selbst wenn sie die hatten, dann haben sie die einfach nicht genutzt. Aber es waren wirklich, glaube ich, 2 oder sowas, die wirklich rein müssten. Der Rest war halt wirklich einfach so 3/4 Chancen. Das muss man auch sagen. Leeds hat es gut verteidigt. Und dann haben die halt wirklich Glück. Ja, die haben, glaube ich, in der zweiten Hälfte nur ein Tor. Es ist sogar eine Unterzahl. Und Stuart Dallas hat einfach einen Tag, an dem trifft er 2 Bälle einfach krank. Und das muss man dann schon sagen. Ich meine, Zinchenko mal wieder Mittelfeld gespielt, hat er diese Saison noch gar nicht. Nathan Aki kommt zurück nach einer Verletzung, ist sofort in der Stammformation drinnen. Du hast vorne dann mit Sterling wieder jemanden, der zuletzt nicht wirklich gut drauf war, lässt ihn spielen. Also das muss man schon sagen, es war halt eher eine zweite Garde. Die De Bruynes waren eben nicht dabei, Gündogan war nicht dabei. Warum? Ganz klar, weil die natürlich spielen müssen dann eben gegen Dortmund, weil das eben wichtiger ist, weil sie in der Meisterschaft sowieso schon so gut wie durch sind. Und Leeds war an dem Tag einfach, das waren 2 Schläge. In normalen Form gewinnt Manchester City dieses Spiel mit 1-0 oder mit 2-0. Leeds hat einfach Glück gehabt, dass sie Stuart Dallas trifft den einen perfekt und den anderen läuft er halt perfekt einfach durch. In einer Situation, als City einfach wirklich drängte. Dementsprechend muss man schon sagen, das, glaube ich, ist zu erklären, warum es so ist, wenn die De Bruynes und so auf dem Feld gewesen wäre, wäre das Spiel konjunktiv klar anders ausgelaufen. Aber du hast natürlich schon recht. Es passt natürlich jetzt irgendwo. Man kann natürlich sich an irgendetwas festhalten, was in der Zukunft, in der Vergangenheit sich mal gereimt hat. Dementsprechend, ja, muss man sich das wahrscheinlich auch anhören.
Also ich habe das Spiel nicht gesehen jetzt am Samstag, daher kann ich dazu nichts sagen, aber habe das Spiel gegen Dortmund insbesondere geschaut und das war schon auffällig, dass da viele der Prinzipien, also wenn das, wir haben das ja auch mal hier schon kurz angerissen, wie sie jetzt im Moment spielen, dieses quasi nochmal wieder das alte Barca-System rausholen, Dreier aufbauen dann mit drei Enden, also ein Trapez dann im Mittelfeld aufbauen und dann eben diese ganz vielen verschiedenen dynamischen Laufwege. Außenverteidiger, die sehr diszipliniert einrücken, immer anspielbar sind. Und all das war halt nicht da gegen Dortmund zum Beispiel. Und es war so eine, ich weiß nicht, ob es verordnet war, keine Ahnung. Das ist ja dann immer das, was immer gerne auch geschrieben wird. Und da macht man sich auch immer wahnsinnig leicht. Ja, Guardiola überdenkt dann alles und will noch mehr und will immer noch cleverer sein und so. Das ist ja so die Erzählweise. Ob es so ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber es war irgendwas da, dass sie absichernder gespielt haben. Also irgendwie nicht so sehr das letzte Risiko gegangen sind, sondern langsamer gespielt haben, dass einzelne Läufe nicht angezogen worden sind gegen Borussia Dortmund, das nur ehrlicherweise, die kannst, also in der Form, in der ich City kannte in den Wochen davor, hätten die auseinandergerupft. Und nichts dergleichen ist passiert. Es waren sequenzenweise Sachen da, ja, gab immer mal so 10 Minuten oder dann auch am Ende hat man, das war ja dann ein relativ typisches Tor dann, das 2-1. Klar, es waren auch einzelne Spieler dabei, die ihre Sache okay gemacht haben, aber es ist nicht mit der Grundüberzeugung gespielt worden, die City über, ja, eigentlich seit Dezember jetzt ausgestrahlt hat.
Ja, das stimmt absolut. Aber ich meine, die Zahlen sprechen ja wirklich, also mein 71% Ballbesitz, du hast 29 Torschüsse, dann kommt eben der Fakt, der wirklich dann lustig ist, Leeds bekommt 2 Bälle aufs Tor. Ja, und dass die natürlich dann, der eine, dass er dabei am Schluss dann komplett allein durchlaufen kann, dass er den anderen so perfekt trifft, das kannst du dann halt auch nicht machen. Gegen einen anderen Gegner an diesem Tag oder Stuart Dallas fehlt, dann gewinnst du das Spiel, klar. Und dann, du hast natürlich nochmal, also du spielst mit Marquet, der ist verletzt gewesen, du spielst mit Borja Mendy, der zuletzt eigentlich auch nicht gut drauf war, du hast Fernandinho mal wieder spielen lassen, der war übrigens herausragend. Sinchenko mal wieder im Mittelfeld, hat er ewig nicht getan. Ferran Torres ist in der Premier League auch nicht so gut gewesen wie in der Gruppenphase der Champions League. Also es gibt natürlich schon so, Sterling war zuletzt nicht gut drauf, hat Chancen vergeben. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt ein bisschen einfach. Und du hast mit insgesamt natürlich mit der Beobachtung, ja, wenn man die draufpackt, hast du natürlich schon recht. Es hat schon eine Menge gefehlt. Aber ich glaube, man kann es halt auch erklären, warum das so ist. Und der Gegner, Marcelo Bielsa, ist natürlich auch ein Genie. Der weiß natürlich auch, wie er mit denen umzugehen hat. Und weiß natürlich auch, dass die im richtigen Moment zu erwischen waren. Und ich glaube, das war dann so ein Zwischending aus allem. Dieses Spiel hat aber natürlich schon mehr erinnert an die Phase von Manchester City am Anfang der Saison. Nur, ich hätte mehr Sorgen gehabt, wenn jetzt diese Rodris, die Fodens, die De Bruynes, Gündoans und so, wenn die dabei gewesen wären, und Diaz zum Beispiel auch, dann wäre meine Sorge größer gewesen. So kann man halt immer noch sagen, okay, das passiert halt mal, du bist eh schon so gut wie Meister, jetzt konzentrieren. Und ich bin auf die Partie gegen Dortmund, die ja zu diesem Zeitpunkt heute Abend ist, weil wir nehmen auf um 0.23 Uhr ist es gerade. Da bin ich ehrlich gesagt, da bin ich wirklich gespannt auf das Bild dann. Ja, weil das, glaube ich, ist jetzt hier noch rauszurechnen. Und ich glaube, das ist, auch dieses Spiel hätten sie in 99,9% der Fälle hätten sie es gewonnen. Das ist einfach auf beiden Seiten viel schief gegangen. Vorne nicht die Qualität im Abschluss gehabt, hinten einfach Pech gehabt in 2 Situationen. Dennoch ist es natürlich schon, klar, wie du es eben sagst, es fällt auf. Und das ist natürlich auch, dass diese Spannung da nicht da ist. Cancelo, der überragend gespielt hat zuvor, der diese einmal das Stellungsspiel nicht hat, dann sich den Ball abnehmen lässt und den Zweikampf nicht richtig führt und das überhaupt erst dann zur Schusschance für Dallas sorgt beim 1-0, ist irgendwo natürlich schon, ist ein Punkt, den muss man ansprechen. Und ich glaube, dass Guardiola natürlich derjenige ist, der sowieso da sauer sein wird über dieses Spiel. Aber ich würde jetzt von diesem einen Spiel als Sample Size jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie eine Katastrophe war. Vor allem mit dieser Mannschaft. Also das heißt jetzt nicht, dass das war ja keine schreckliche Mannschaft, ja. Aber die Stars fehlten, sagen wir mal so. Und dementsprechend kann man es vielleicht erklären und ist es vielleicht auch jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, der Schrei wäre lauter gewesen, wenn De Bruyne und alle dabei gewesen wären.
Also ich habe schon, also jetzt nicht Sorge, das wäre ein großes Wort, aber ein bisschen schon. Die Sache ist die, das muss man natürlich schon auch so klar sagen, wäre dieses Leeds-Spiel jetzt, keine Ahnung, im Februar gewesen und die hätten 1-2 verloren, dann, ja, mein Gott, dann wäre das Dortmund-Spiel wahrscheinlich, und das ist ja auch völlig in Ordnung, das ist ja jetzt auch, Dortmund ist jetzt nicht irgendwie, soll jetzt nicht so klingen, als wären die, was weiß ich, Viertligist oder sowas und du musst die mit 9-0 besiegen und wenn du, so ist jetzt auch nicht und die haben ziemlich sicher ziemlich viel richtig gemacht. Trotzdem, es wird halt irgendwie, also es ist halt vermutlich auch, weil man halt gewisse Dinge schon weiß und irgendwie natürlich auch den Blick nochmal eben dahin schifft, dass man gelernt hat, dass auch bei Manchester City unter Guardiola nicht, also die Monate, in denen es richtig gut lief, sind genau die, in denen es jetzt richtig gut lief. Und ab dann hat sich wieder was so eingeschlichen. Und keine Ahnung, also ich kann nicht sagen, also ich bisschen sorgenvoller werde ich das Spiel schon gegen Dortmund anschauen. Wenn es dann nicht klappt, ist mir auch scheißegal, aber dann ist es halt so. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, schon nochmal ganz interessant, um das Phänomen Manchester City zu verstehen, die, glaube ich, halt schon unterm Strich eine gute Chance haben, tatsächlich dabei zu sein unter den Top 4 und dann auch unter den Top 2 im Finale, weil in Chelsea, das haben wir jetzt schon gelernt, logisch, wir nehmen jetzt heute auf, die sind weiter, die sind im Halbfinale, werden auf Real oder Liverpool treffen und Paris Saint-Germain wäre dann der Gegner für Manchester City, weil die sind ja auch weiter, oder eben für Dortmund. Und ich sag mal so, also es gibt ja Experten, die sagen, das ist keine europäische Spitzenmannschaft, die werden schon wissen, warum sie es sagen.
PSG,
also City im Finale ist halt schon echt sehr, sehr vorstellbar in der Saison.
Ja, absolut. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist ja die große Frage. Also Bayern ist jetzt raus. PSG ist ist eine klasse Mannschaft, aber ich glaube, die könnten sie knacken, weil sie ähnlich strukturiert sind, weil sie vielleicht sogar noch ein bisschen strukturierter Fußball spielen und nicht so auf diese Einzelspieler abzielen müssen. Ich bin gespannt, aber ich würde dieses Spiel jetzt nicht so hochhängen, weil einfach bei, also Leeds war ja wirklich komplett hinten gefangen, waren einer weniger, die mussten dann natürlich auch, es gab keine Entlastung mehr und trotzdem, die haben es einfach gut verteidigt, ja, und mit ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr, es hat wirklich nicht viel gefehlt, ja, Bernardo Silva hatte eine Großchance, die macht er normalerweise, oder da hat er aber auch nur eine Sekunde Zeit, die standen einfach so eng da hinten, es war schwierig. Ich bin gespannt, du hast recht, natürlich klar, die Räume haben gefehlt, die haben die Räume auch nicht so konsequent angespielt, die zuletzt nicht so konsequent angelaufen, und trotzdem muss man sagen, war es dann auch schwierig, weil Leeds es einfach gut gemacht hat und gerade mit dieser Mann-Verteidigung, wenn das halt wirklich funktioniert, dann sind die Räume auch nicht so da, wie du das willst. Und dementsprechend, ja, muss man sagen, hat Leeds das ganz gut gemacht und hat einfach im Endeffekt, ja, die wussten ja selber, dass das große Überraschung war. Und deswegen, ja, verdient oder unverdient kann man da diskutieren. City hätte eigentlich die Zahlen aufgelegt, um es zu tun, aber ja, im Grunde genommen würde ich jetzt aus einem Spiel noch nichts machen. Nächste Woche sehen wir wieder ein 5-1 wahrscheinlich oder so. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, möglich ist es. Lass uns einmal ganz kurz noch bei City bleiben. War gar nicht vorhergesehen, aber ich glaube, das ist tatsächlich mal ein kurzes Gespräch wert. Kevin De Bruyne, der auch schon kurz gefallen ist, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Ursprünglich lief der bis 23, jetzt läuft er bis 25. Inzwischen bekommt er dann ein monatliches Gehalt von umgerechnet 1,4 Millionen Euro, also okay. Und vor allen Dingen, das Interessante ist ja, das ist ja schon so angekündigt worden, deswegen hat es mich jetzt dann doch gewundert, dass es nochmal so lange gedauert hat. Er hat den Vertrag ohne seinen Berater verhandelt. Und natürlich ist es halt nicht irgendein Vertrag, sondern er ist 29, geht in seine entscheidende Karrierephase. Wenn wir hochrechnen, jetzt dann in 4 Jahren ist er dann 33, 34. Das heißt, es ist der letzte ganz, ganz große Vertrag für einen kompetitiven Kevin De Bruyne und entscheidet sich für City und hat natürlich auch nochmal Guardiola als Faktor genannt. Also es ist ein Riesendeal.
Ja, genau. Also das ist halt der Punkt. Es war ja eigentlich dieses Ende Oktober so hieß schon, dass das eigentlich alles klar ist. Ich habe das Ewigkeiten in meinem Datei Ewigkeiten stehen gehabt, Vertragsverhandlungen so gut wie abgeschlossen, ohne Berater, weil er es selber machen will. Der Berater ist ja irgendwie erwischt worden bei, weiß gar nicht, was es waren, irgendwie zwielichtigen Deals. Ich glaube, irgendwas mit Geldwäsche, glaube ich, ist erwischt worden und so. Deswegen wollte er es alleine machen und dann dachte ich eigentlich schon, okay, das wäre jetzt eigentlich alles klar. Irgendwann war dann Guardiola sehr verzweifelt im Februar, irgendwann mal, dann die auf der Pressekonferenz gesagt hat, er weiß auch nicht, woran es hängt und er kann sich auch nicht vorstellen, woran es hängen kann, weil sie haben eigentlich alles getan, aber okay. Und jetzt ist halt der Punkt, ja, dass er bleibt und ist glaube ich ein wichtiges Zeichen. Das ist eben das, was Guardiola auch gesagt hat. Er selbst freut sich da jetzt nicht für sich, sondern er freut sich einfach für Manchester City, weil das ein Zeichen ist, dass hier gute Arbeit geleistet wird, sonst wird so ein Spieler nicht bleiben. Und ich glaube, das ist der Punkt. Er weiß, was er hat an dieser Mannschaft. Er wird nicht arm dort. Und das ist halt die große Frage. Wo willst du an seiner Stelle noch hin? Die, glaube ich, Position oder die Vereine gibt es jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut für ihn, dort zu bleiben. Eine zentrale Position. Er wird mit Sicherheit immer mehr in die Führungsrolle auch reinwachsen, wie er es auch bei der belgischen Nationalmannschaft schon getan hat zuletzt. Deswegen, ich glaube, das ist ein guter Deal für ihn.
Ja, glaube ich auch. Sterling will sie mir ja wohl schon gleich tun.
Eben
auch ohne Berater verhandeln.
Ja, genau, weil da ist ja eben so, dass er momentan die Verhandlungen auf Eis liegen seit Wochen. weil Sterling irgendwie, ich glaube, 300.000 verdient er aktuell in der Woche und er will mehr als das und das will ihm City halt nicht bezahlen oder weit mehr als das und das will City ihm nicht bezahlen und dementsprechend ist da jetzt erstmal Ruhe, aber ja genau, ich glaube, Raheem Sterling will ja sogar eine eigene Spieleragentur aufbauen und dann quasi den Deal selber verhandeln oder mit seinen Repräsentativen. Ja, bin gespannt.
Interessante Strömung in Zeiten der Mino Raiola-Haaland-Welttour, dass es sowas auch noch gibt. Auch das ist ja ganz, also da sieht man auch mal, was De Bruyne für ein Typ ist. Der soll ja auch sich, so hat's der Kollege vom Athletic geschrieben. Schöne Grüße an Sebastian Kneißl, der mich nochmal darauf hingewiesen hat, dass ich das TH immer falsch setze. Hat er auch komplett recht. Der geschrieben hat, dass De Bruyne sich habe rausrechnen lassen, auf eigene Kosten logischerweise, wie wichtig er dem Team ist und dass er das dann bei Vertragsunterzeichnung nochmal vorlegen konnte und sagt mal, ey, guck mal, so sieht's aus, so wichtig bin ich und jetzt legt mal das Geld hin. Und das, glaube ich, spricht halt für den methodischen Typen, der De Bruyne ist, der, glaube ich, halt irgendwie ein bisschen anders tickt als der Rest vieler Fußballer. Das sieht man ihm an auf dem Platz, das hat man ja auch sehr, sehr früh angesehen und das merkt man eben auch in so ganz vielen solchen Dingen.
Ja, wichtiger Spielertyp einfach. Und deswegen freut es mich, dass er bleibt. Ehrlich gesagt, ich sehe den gerne in der Premier League. Für mich einer der besten Fußballer der Welt. Einer, der jetzt nicht unbedingt der funkelndste ist, abseits des Platzes. Aber ein geiler Typ einfach so. Also, das ist ja, glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ihr wisst das besser als wir.
So, damit heute etwas vorzeitiger. Das macht aber nichts. Wie gesagt, die anstehenden Termine, die kommen ganz sicher. Schluss für heute. Das war sie, die Episode Nummer 27. 1,4 Millionen im Monat wäre auch für uns ein Patreon-Betrag, den wir gerade so akzeptieren.
Ja, würde ich nehmen. Aber es geht auch ohne. Es geht auch ohne. Genau, dann sagen wir vielen Dank. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Und dann hören wir uns in der Woche wieder. Und nicht vergessen, Gewinnspiel wird natürlich benachrichtigt. Und dann sagen wir bis bald.